Deutschlandfunk. Hintergrund.
Ersetzen oder behalten? Der Begriff Rasse im Grundgesetz von Michael Kuhlmann.
Am 24. Januar 2014 fährt ein Regionalzug von Mainz nach Koblenz. Im Zug sitzt eine schwarze Familie, Elternpaar und zwei Kinder. Da steigen drei Beamte der Bundespolizei zu. Einer der drei fragt die Familie nach ihren Ausweisen. Er bekommt deutsche Personalausweise zu sehen. Der Beamte telefoniert mit einer Polizeidienststelle. Er gleicht die Personalien ab. Ohne Ergebnis. Der Polizist gibt die Ausweise zurück. Niemand sonst im Zug wird kontrolliert. Nur die vier Afrodeutschen. Der Fall landet vor dem Verwaltungsgericht Koblenz. Denn es ist einer von vielen Momenten, in denen sich Menschen mit rassistischen Vorurteilen konfrontiert sehen. Dabei darf die Polizei so nicht handeln. Das steht sogar im Grundgesetz.
Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden.
Ein Wort aus dieser Liste erregt seit geraumer Zeit Anstoß. Rasse. Menschenrassen gibt es nicht. Das habe die Wissenschaft herausgefunden und deshalb habe der Begriff im Grundgesetz nichts zu suchen. So nahm schon die Große Koalition 2020 Anlauf, das Wort zu ersetzen. Die damalige SPD-Justizministerin Christine Lambrecht.
Wir müssen leider erleben, dass dieser Begriff genutzt wird, um rassistische Äußerungen, rassistische Verfolgung, rassistische Diskriminierung eben auch zu betreiben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diesen Begriff jetzt ersetzen. Es darf nämlich keine Schutzlücke entstehen.
Im beginnenden Wahlkampf 2021 allerdings rückte die Union von den Reformplänen ab. Das Projekt geriet kurz vor dem Ende der Regierungszeit der Großen Koalition ins Stocken. Gut zwei Jahre später ein neuer Anlauf. Diesmal seitens der Ampelregierung. Die Union aber blieb bei ihrem Nein. Und auf ihre Stimmen wäre die Ampelkoalition angewiesen. Denn jede Grundgesetzänderung erfordert eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Anfang Februar schließlich zog die Koalition die Reißleine. Die grüne Rechtspolitikerin Awet Tesfayesus.
Endgültig aus ist es deshalb nicht, aber wir wollen es nicht jetzt unter Druck, ohne Absprache mit den Communities, ohne juristische Klärung, unter Zwang zu Ende führen.
Denn selbst unter denen, die durch ein Ersetzen des Rassebegriffs geschützt werden sollen, gehen die Meinungen auseinander. Skeptisch zeigt sich besonders der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster.
Der Begriff Rasse kam sicherlich nicht ohne Grund in das Grundgesetz. Die Väter des Grundgesetzes sicherlich alle noch in all dem, im Bewusstsein dessen, was im Nationalsozialismus geschehen ist, haben sich, glaube ich, so sie interpretiert, das bewusst dafür entschieden, gerade als ein Zeichen, was nicht sein darf, was nicht ist. Und ich halte es deshalb für gut und wichtig, den Begriff auch zu belassen.
Viele führten es auf Schusters Plädoyer zurück, dass die Koalition ihre Pläne im Februar dieses Jahres auf Eis legte. Aber das war wohl nur ein Grund. Die Bedenken kamen auch aus juristischen Fachkreisen. Und selbst Befürworter, wie die Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland, kurz ISMD, wissen, dass die Frage knifflig ist. ISMD-Sprecher Tahir Della.
Wir haben ja vor einigen Jahren schon mal eine Art Stellungnahme verfasst zu dem Thema Rasse. Dass wir halt der Auffassung sind, dass dieser Begriff Rasse halt nach wie vor eine zentrale Rolle spielt bei der Entwicklung von rassistischen Konzepten. Und dann natürlich für uns ganz wichtig war, immer deutlich zu machen, dass für uns jetzt nicht in Frage kommt, diesen Begriff zu streichen, ersatzlos zu streichen, also weder aus dem Grundgesetz noch aus anderen Texten, sondern es geht eher darum, entsprechend zu kommen, inwieweit dieser Begriff eben notwendigerweise einem Perspektivwechsel unterzogen werden muss.
Wenn überhaupt, geht es also um ein Ersetzen des Rassebegriffs, nicht um eine Streichung. Doch hier beginnt das Problem. Wie kann man das Wort Rasse vermeiden und dennoch für denselben Schutz sorgen? In den Bundesländern ist man da teils schon weiter als im Bund. Berlin beispielsweise hat eine Lösung gesucht und gefunden. In seinem Landesantidiskriminierungsgesetz. Täglich mit diesem Gesetz befasst ist die Berliner Ombudsfrau Doris Liebscher.
Und da steht jetzt drin in Paragraph 2 LADG, kein Mensch darf im Rahmen öffentlich-rechtlichen Handelns aufgrund einer rassistischen oder antisemitischen Zuschreibung diskriminiert werden. Und in der Anwendung dieses Gesetzes ist festzustellen, dass Menschen, die Diskriminierungserfahrungen machen, da sehr gut andocken können. Weil das ist ihre konkrete Erfahrung. Die sagen ja nicht, ich wurde wegen meiner Rasse diskriminiert, sondern die sagen, ich habe eine rassistische oder eine antisemitische Diskriminierung erfahren.
Im Falle der afrodeutschen Familie aus dem Regionalzug hat das allerdings schon auf Basis der heutigen Grundgesetzformulierung funktioniert. Zwei Gerichtsinstanzen bestätigten ihr, dass die Polizisten, die im Zug nur ihre Ausweise kontrollierten, unrechtmäßig gehandelt hatten. Trotzdem ist der sprachliche Ansatz, mit dem das Grundgesetz das Übel aktuell packt, ein Paradoxon. Denn die Humangenetik weiß heute, dass es gar keine biologischen Schranken gibt zwischen unterschiedlichen Hautfarben. Ein Ostafrikaner etwa kann genetisch mit einem Europäer viel enger verwandt sein als mit einem Westafrikaner. So stiftet der Begriff Rasse nur Verwirrung, meint die schleswig-holsteinische Sozialministerin Aminata Touré.
Das, was wir ja feststellen müssen, was vor allem Schüler und Schülerinnen feststellen, dass sie in Bezug auf unser Grundgesetz oft diese Diskussion darum haben, ja, aber warum steht es in unserem Grundgesetz, wenn es keine menschlichen Rassen nachweislich gibt?
Doch Tourés Regierungschef, der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther von der CDU, hielt dagegen, er engagiere sich lieber, um Rassismus entgegenzutreten, anstatt sich um solchen Theoriekram zu kümmern, erklärte Günther 2020. Schließlich werde sich der rechtliche Schutz von Menschen, die von Rassismus betroffen sind, durch die Streichung nicht ändern. Woher aber stammt der Rassebegriff ursprünglich? Und wie gelangte er ins Grundgesetz? 1933 prägte der NS-Jurist Hans Frank das Wort und die dahinterliegende Ideologie, als er die Akademie für deutsches Recht gründete.
Heldisch sein heißt Rasse haben. Und so tritt als leitender Gesichtspunkt in die Fülle der Rechtsbegriffe ein dieser Rassebegriff.
Ein halbes Jahrhundert später entschlüsselte der Biochemiker Craig Venter den genetischen Code. Rasse, fand Venter heraus, sei nur ein gesellschaftliches Konstrukt.
The genetic code does not determine a race. That's a completely social construct.
Im Juni 2021 befragte der Bundestagsrechtsausschuss 8 Experten dazu, wie heute mit dem Begriff im Grundgesetz umzugehen sei. Zwar sprach sich eine Mehrheit pro Änderung aus, andere aber warnten. Etwa der von der Union benannte Experte Professor Christian Kirchberg, Vorsitzender des Ausschusses für Verfassungsrecht bei der Bundesrechtsanwaltskammer.
Also das halte ich für, um es so zu formulieren, Schönsprech. Und Schönheitsreparaturen, die ahistorisch sind und nicht begreifen, warum dieser Begriff in das Grundgesetz hineingekommen ist.
Denn das sei 1949 ganz bewusst geschehen. Nur 4 Jahre nach dem Ende der NS-Diktatur, nicht als Kontinuität, sondern als Gegenentwurf zur Rassenideologie des Dritten Reichs.
Das war also, wenn Sie so wollen, ein programmatischer Kontrastbegriff, um es einmal so auszudrücken, dass man damit nichts mehr zu tun haben wollte.
Der Kieler Philosoph David Lauer warnte schon 2020 in Deutschlandfunk Kultur vor simplen Schlüssen. Wer von Rasse spreche, fördere nicht automatisch den Rassismus. Vielmehr gelte, wer den Rassebegriff widerlegen will, müsse ihn auch in den Mund nehmen, so der Philosoph in einem Radio-Essay.
Das Verhältnis zwischen Wörtern und dem, was man mit ihnen tun kann, ist viel komplexer. Die Kritik an einem Denkregime kann sich zunächst durchaus des Vokabulars dieses Regimes bedienen. Oftmals muss sie das geradezu. Erstens, um überhaupt verständlich zu machen, wogegen sie opponiert. Zweitens, weil sich eine Denkweise nur von innen heraus mit ihren eigenen Ansprüchen konfrontieren lässt. Zum Beispiel mit dem Anspruch, nicht etwa krude Ideologie, sondern Wissenschaft zu sein, bis sie unter dem Druck ihrer eigenen Widersprüchlichkeit kollabiert.
Indem man eben den Rassebegriff benutzt, um ihn gleich darauf entgegenzuhalten, dass es laut Genetik ja eben gar keine Menschenrassen gibt. Der Lüneburger Rassismusforscher Professor Serhat Karakayali glaubt ebenfalls, dass es zu kurz griffe, würde man den Begriff Rasse einfach nur durch eine andere Formulierung ersetzen. Immerhin hält er die Debatte für fruchtbar.
Man kann jetzt natürlich sagen, dass ein Anlass dafür ist, darüber nachzudenken, wie man über Diskriminierung und Gleichberechtigung und eine diskriminierungsfreie Gesellschaft nachdenken kann, ohne mit solchen Verdinglichungen zu operieren.
Die Debatte liefere also Anstoß dazu, darüber zu reflektieren, wie man ohne Begriffe wie Rasse, Ethnie oder Volkszugehörigkeit denken könne. An der Verfassung selbst setzt in diesem Februar das Saarland den Hebel an. Die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Kira Braun.
Die saarländische Verfassung, die ist sehr, sehr gut gealtert in den letzten Jahren. Aber trotzdem gab es ein paar Stellen, an denen nicht mehr der jetzige wissenschaftliche Stand auch abgebildet ist. Und an dieser Stelle am Rassebegriff sieht man das.
In Saarbrücken zogen SPD und CDU am selben Strang. Nur die AfD stellte sich dagegen.
Bei der Anhörung, die war sehr breit bei uns im Saarland, haben wir auch von allen Akteurinnen und Akteuren gespiegelt bekommen, dass diese Streichung des Rassebegriffes wahnsinnig wichtig ist und auch überfällig ist. Das war natürlich für uns als Gesetzgeber auch ein sehr, sehr wichtiges Signal.
So verwendet das Saarland in seiner Verfassung nun den Begriff der rassistischen Zuschreibung. Die Rechtswissenschaftlerin Doris Liebscher von der Freien Universität Berlin verspricht sich von solchen Schritten handfeste Wirkungen.
Und in der Ebene der konkreten Rechtsanwendung führen diese Begriffe auch dazu, dass eben vor Gericht nicht mehr geprüft werden muss, welche Hautfarbe hat der Kläger oder welche Rasse hat der Kläger, wo kommt der Kläger oder die Klägerin eigentlich her, sondern dass geschaut wird, was für Zuschreibungen sind eigentlich an den Kläger oder die Klägerin herangetragen worden, was für gesellschaftliches Wissen hat sich da niedergeschlagen, wenn zum Beispiel eine Person aufgrund ihrer Hautfarbe kontrolliert wird.
Doch es gibt auch Kritik an der saarländischen Formulierung. Der Begriff der rassistischen Zuschreibung habe einen Haken. Jüdinnen und Juden nämlich lassen sich damit nur schwer vor Rassismus schützen. Sie haben zumeist weiße Hautfarbe. Man behilft sich juristisch damit, dass man auch Antisemitismus als Teil des Rassismus sieht. Sicherheitshalber will man die Saarverfassung durch ein ausdrückliches Verbot antisemitischer Zuschreibungen erweitern. Jüdinnen und Juden wären dann ausdrücklich geschützt. Dann fallen aber zum Beispiel Spätaussiedler immer noch durchs Netz. Befürworter an der Saar verweisen da auf die Begründung des neuen Gesetzes. Kira Braun.
In dieser Begründung haben wir ganz deutlich auch festgeschrieben, dass wir den Schutzbereich, den die Norm bisher entfaltet hat, auch in Zukunft so entfalten möchten. Zudem haben wir auch in den Plenarreden noch einmal deutlich gemacht, was wir mit dieser Gesetzesänderung als Gesetzgeber intendieren und was uns hier am Herzen liegt. Und das darf immer auch in einer Auslegung eines Artikels herangezogen werden. Das ist auch gängige Praxis.
Das aber sehen nicht alle so gelassen. Unionsrechtsexperte Günther Krings.
Da haben wir schon oft erlebt, dass man die Begründung des Gesetzes jetzt nicht als so ganz maßgeblich angesehen hat. Also man kann das versuchen, dadurch ein wenig einzudämmen, aber das ist weit weg von einer Garantie.
Denn wenn sich jemand vor Gericht gegen rassistische Benachteiligung wehren will, dann ist sprachliche Präzision gefragt. Auch im Zusammenspiel von Verfassung und Einzelgesetzen. Christian Kirchberg nennt Beispiele.
Es könnten Zweifel bestehen bei der Anwendung sogenannter einfachrechtlicher Bestimmungen, ob mit der Ersetzung des Begriffs Rasse und seinem feststehenden semantischen Hintergrund sich auch Änderungen hinsichtlich der Anwendung von Bestimmungen des Strafgesetzbuchs, etwas des Mords, der aus Rassenhass begangen wird, oder der Volksverhetzung, die eine Verhetzung aufgrund der Rasse in Anführungszeichen vorsieht, ob sich daraus Änderungen ergeben könnten.
Wenn in den einfachen Gesetzen weiterhin von Rasse die Rede wäre, im Grundgesetz aber von rassistischer Zuschreibung, könnten die unterschiedlichen Begriffe vor Gericht zu Unsicherheiten führen. Konsequent gedacht müsste man also zusätzlich zur Verfassung auch die einzelnen Gesetze ändern. Aber auch das würde laut Christian Kirchberg noch nicht reichen, denn etliche internationale Rechtstexte sprechen dann immer noch von Rasse. Auch Günther Krings fürchtet, dass vor Gericht eine unsichere Rechtslage entstehen könnte.
Wenn ich Richter bin und feststelle, der Gesetzestext, so hier der Verfassungstext, ist geändert worden, dann gehe ich doch erstmal davon aus, dass die Intention ist, dass ich auch in der Rechtslage was ändern soll. Jedenfalls ist das naheliegend, dass ein Richter sich diese Frage stellt oder auch eine Prozesspartei genau das auch behaupten wird.
Um dann ein Verfahren unnötig in die Länge zu ziehen. Sie könnte zum Beispiel fragen, ob zu einer rassistischen Zuschreibung nicht ein besonderer Vorsatz gehöre. Dann wäre unbewusster Rassismus auf einmal kein Problem mehr. Den Rassebegriff hingegen wissen die Gerichte sicher zu handhaben. Auch wenn sie sich meist darum herumdrücken, ihn handfest zu definieren. Juristisch ist der Begriff also ein Thema. Auf der politischen Bühne hingegen nehmen heute nicht einmal mehr die Verfechter rassistischer Gedanken selbst das Wort in den Mund. Die Ideologie aber ist geblieben. Im antirassistischen Denken gibt es heute zwei unterschiedliche Ansätze. Der erste behält den Rassebegriff bei, verpasst ihm aber sozusagen einen roten Warnaufkleber. Als rassistische Kopfgeburt. Der zweite Ansatz geht weiter. Er verwirft die Kategorie Rasse, versteht sich deshalb als postkategorial und blickt allein darauf, wie die Gesellschaft rassistische Etiketten verteilt. Es sind nämlich nur einzelne Gruppen, die solche Etiketten aufgedrückt bekommen. Etwa Einwanderer, Muslime, Juden. Die einheimische Mehrheit hingegen ist praktisch nie rassistisch benachteiligt. Doris Liebscher hat über die juristische Seite dieses Problems ein fast 500-seitiges Buch geschrieben.
Und wenn wir jetzt ins Grundgesetz reinschreiben, rassistische Zuschreibung, antisemitische Zuschreibung, dann machen wir sichtbar, dass es eben ein hierarchisches, ein asymmetrisches Verhältnis ist, das eben nicht alle Menschen gleich trifft, sondern das auf eine lange Geschichte des Rassismus und des Antisemitismus zurückblickt. Das heißt, wir führen ins Recht postkategoriale und asymmetrische Kategorien ein. Und auch das ist nichts Neues. Wir haben sowas nämlich schon im Grundgesetz. Das ist die Kategorie der Behinderung. Und das ist eine asymmetrische Kategorie.
Demnach soll das Recht rassistisch diskriminierte Menschen genauso schützen, wie es Behinderte schützen soll. Aber geht es nicht genauso gut mit einem Begriff Rasse im Grundgesetz? Die Meinungen gehen auseinander wie eh und je. Und vor der nächsten Bundestagswahl wird wohl nichts weiter passieren. Josef Schuster vom Zentralrat der Juden ist darüber nicht unglücklich.
Ich denke, es ist doch klar, dass die Vorstellung menschlicher Rassen eben das Produkt völkischer Ideologie ist, die eben auf keinerlei wissenschaftlicher Grundlage beruht. Und insoweit sehe ich hier überhaupt kein Problem und ich finde es auch ganz bewusst im historischen Kontext für wichtig, den Begriff eben beizubehalten.
Die Reformer wiederum trauen es dem Gesetzestext zu, dass er auch Mentalitäten verändern könne. Gerade im Saarland, wo man Rasse durch rassistische Zuschreibung ersetzt hat. Kira Braun, SPD.
Wir versprechen uns aber auch ein Stück weit dadurch, dass wir den Rassebegriff jetzt herausstreichen, nochmal eine andere Sensibilität zu diesem Thema und dass wir vielleicht auch eine gesellschaftliche Debatte lostreten, die sich damit beschäftigt, wie wir Rassismus an vielen Stellen in diesem Land bekämpfen können.
Andere sind skeptisch, ob sich das Problem durch eine Verfassungsänderung lösen lässt. Der Rassismusforscher Serhat Karakayali von der Universität Lüneburg.
Letztendlich, glaube ich, kann man das auch nicht durch das Recht lösen. Ich glaube, das können wir nur dadurch lösen, dass wir diese Ungleichheiten entlang solcher Kategorien in unserer Gesellschaft auflösen.
Bis eines Tages das, was einmal Rasse genannt wurde, gänzlich unbedeutend geworden sei. Genauso wie es heute egal ist, ob jemand schwarze, blonde oder rote Haare hat.
Das war der Hintergrund. Ersetzen oder behalten. Der Begriff Rasse im Grundgesetz. Von Michael Kuhlmann. Redaktion Ann-Kathrin Jeske.